um Composable Enterprise oder auch Composable AI zu erreichen, benötige ich technisch die folgenden Komponenten.
Also du brauchst eine CI/CD-Toolchain, die dir irgendwie das Ganze automatisiert, weil das ist etwas, was definitiv automatisiert sein muss. Und du brauchst irgendein Marketplace, Integrationsportal, wo die Menschen, die es nutzen sollen und auch müssen, ziemlich einfach drauf zugreifen können. Also es muss sich irgendwie in ihren Alltag integrieren, wo auch immer der ist. Das kann vielfältig sein. Aber du brauchst irgendwas, irgendeine Zugriffsschicht, womit man die Klemmbausteine quasi stacken kann, um irgendwas Neues daraus zu bauen.
KI-Agenten, die wir flexibel einsetzen können, werden uns 2025 wo begegnen?
Also ich glaube überall. Es wird nichts mehr geben, was nicht irgendwie KI-enabled ist. Ich glaube, jeder, der jetzt nicht auf diesen Zug aufspringt, egal ob es ein Hype ist oder nicht, wird irgendwelche Geschäftsanteile, Marktanteile, wie auch immer, verlieren.
Willkommen bei Business Bayern, dem Podcast, der die vernetzte Welt der Business-Ökosysteme, Co-Innovation und neuen Formen der Zusammenarbeit erforscht, um gemeinsam Probleme zu lösen, die zu komplex sind, um dies alleine zu tun. Mein Name ist Nikolas und zusammen mit meinen Gästen tauche ich tief in diese faszinierenden Konzepte ein, in denen Unternehmen, Startups, Unternehmer und sogar Einzelpersonen interagieren, zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sind. Wir werden die Geheimnisse erfolgreicher Partnerschaften aufdecken, die Dynamiken hinter der Co-Innovation erkunden und herausfinden, wie Unternehmen die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzen können. Begleite mich und meine großartigen Gäste auf dieser vielversprechenden Reise.
Herzlich willkommen zu einer neuen Business Biome Folge. Diesmal wieder direkt aus dem Büro hier und ich freue mich, dass Fabian wieder mit vor Ort ist. Fabian Töpel von Microsoft aus dem Schönen. Wo bist du diesmal angereist her? Aus welchem Eck?
Immer noch aus Wolfsburg.
Immer noch aus Wolfsburg. Sehr schön. Die weite Strecke. Wir haben heute auch wieder sehr, sehr viel schon über Technologie und die Entwicklungen am Markt besprochen. Wir haben noch ein offenes Thema aus den bisherigen Podcast-Aufzeichnungen zum Thema Composable Enterprise. Und da fehlt noch so ein bisschen die technische Komponente. Und ich würde mal sagen, darum geht's heute, oder?
Ja, genau. Also um Technik. Wie strukturiere ich die Technik vielleicht tatsächlich sogar? Auf was muss ich achten, wenn ich Technik nutze? Und es wird, glaube ich, das haben wir vorhin gesehen, weil sich die Welt um uns rum etwas schneller weiterentwickelt, als uns das lieb ist, noch einen kleinen Ausblick in Richtung Zukunft und wahrscheinlich noch KI geben, wenn wir es zeitlich schaffen, weil der ist auch sehr, sehr spannend, weil das Thema Composable Enterprise sich eigentlich ja durch KI nochmal ein Stück weiterentwickelt hat und noch viel, viel spannender geworden ist aus meiner Sicht.
Absolut kann ich unterstreichen. Also ich bin gespannt, wohin die Reise heute geht. Ich habe ja am Anfang gedacht, wir machen ein bisschen so ein Tech-Rant wie der Doppelgänger-Tech-Talk von den Glöckners. Das wäre heute irgendwie auch mal cool gewesen, aber ich glaube, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ja. Von daher, wir haben einfach noch diese Lücke zu schließen. Thema Composable Enterprise, du hast das gerade schon genannt. Da geht es ja darum, kleine, wohldefinierte Business-Fähigkeiten eben mit Technik zu untermauern und die im Unternehmen teilbar und wiederverwendbar zu halten. Das heißt, statt Mehrfachentwicklungen, statt monolithischen Applikationen wirklich kleine, wohldefinierte Pakete, die ich zusammenstecken kann, um komplexere Use Cases zu erreichen. Das war ja so der große Rahmen. Wir haben die letzten Male so viel über die Grundlagen gesprochen, organisatorische Themen. Heute wird es uns, glaube ich, so in Richtung Technik in Sachen Entwicklung, Platform Engineering, Discovery, also dem Entdecken von solchen Capabilities im Unternehmen, da wird es uns hin verschlagen. Und du hast es auch schon gesagt, Thema KI. Ja, ich habe ja die Tage auch mal so ein bisschen den Begriff geprägt, Composable AI. Ja, Agenten sind in aller Munde und da werden wir, glaube ich, heute auch mal ein bisschen drüber sprechen, was ist Hype und wo ist wirklich ordentlich Fleisch am Knochen.
Genau. Ja, definitiv.
Gut, lass uns mal starten technisch. Wiederverwendbarkeit, wohldefinierte Capabilities, was gehört in diese Box?
Okay, also wenn man startet, also wir hatten ja beim letzten Mal auch das Thema, wir brauchen irgendwie ein Framework oder ein Vorgehen, um das ganze Thema irgendwie ja auch im Unternehmen und auch in der Organisation zu starten. Das ist aber nur der Anfang. Also auch da gehört ja noch einiges dazu, wie kriege ich das dann wirklich operationalisiert? Und meistens gibt es zwei Wege, mit denen man da quasi anfängt. Also entweder fängt man tatsächlich dann von der Business-Seite an, mit Business Requirements. Da gibt es dann tatsächlich auch verschiedene Toolsets. Also ich habe einige in meinem Leben ausprobieren dürfen. Das können sein Dinge wie zum Beispiel der Atlassian Toolstack mit Jira und Confluence, wo man dann wirklich anfangen kann, aus Produkt- und Business-Sicht oder aus Capability-Sicht seinen Service quasi zu beschreiben und runterzubrechen. Und das ist halt mega cool, weil das macht es den Leuten, die vielleicht nicht so technisch versiv sind, ziemlich einfach anfangen runterzubrechen, was brauche ich eigentlich oder was soll meine Funktion eigentlich können, rein technisch. Das ist sehr, sehr cool und durch die Kombination, dass man halt stichpunktartig Sachen runterschreiben kann, als Use Case, als auch dann in Prosa, macht es das dann gegebenenfalls auch recht ausführlich. Jetzt kommt wieder so ein bisschen Erfahrung dazu. Das ist halt nicht immer sinnvoll. Also gerade wenn ich tatsächlich irgendwie vielleicht sogar technische Menschen habe oder erstmal eine Grundlage brauche, womit ich, keine Ahnung, inspiriert werden soll, ist es vielleicht besser, tatsächlich auch irgendwie mit dem Code zu starten oder sowas. Ne? Dass man einfach ein Framework oder ein Mock oder was auch immer hat, auf dem man dann quasi auch aufsetzen kann. Das sind so die Themen, die da sind. Aber ansonsten gibt es dafür definierte Toolsets, wo man anfangen kann, einfach die Sachen runterzubrechen und so ordentlich runterzubrechen, dass man sie dann auch die Aspekte hatten wir gleich beim letzten Mal auch, mit Menschen staffen kann, mit Budget staffen kann, wo man hinterschreiben kann und auch runterbrechen kann, okay, was darf jetzt, keine Ahnung, so eine Funktion eigentlich kosten, wenn ich sie umsetzen möchte? Oder was möchte ich als Unternehmen dafür ausgeben, das dann in der Art und Weise zu bauen?
Ja, guter Start. Thema Anforderungen, auch das Tooling eben dafür bereit zu halten. Ich glaube, da schwingt auch das Thema Transparenz mit. Eben nicht in so eine Fähigkeit, Capability als Blackbox zu betrachten, also funktionell vielleicht, da weil ich irgendeinen Input reinliefere und was zurückbekomme, aber eben auch darüber transparent zu sein, wie sieht der Planungsprozess dahinter aus, was kommt perspektivisch, wie sieht ein Roadmap aus, also auch in so ein Lifecycle reinzukommen, das nicht als Single-Shot zu sehen, sondern wirklich auch konstant auszubauen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was uns vielleicht zum nächsten Punkt in Sachen Pipelines bringen könnte.
Ja, da würde ich tatsächlich aber noch mal einhaken, weil das ist auch was ich extrem oft gelernt habe, du, glaube ich, auch in deinem Arbeitsleben gesehen hast. Diese Transparenz, die du damit erzeugst, ist halt oftmals nicht selbstverständlich. Du hast halt dann irgendwie Code oder auch ein Produkt erzeugt und kannst das sogar zeigen nach x Wochen. Und irgendjemand, Produktmanager, vielleicht irgendjemand aus dem Unternehmensmanagement, wer auch immer, muss das dann abnehmen oder sich angucken und sagen, jo, das ist eigentlich das, was ich gewünscht habe oder mir fehlt noch Folgendes, wie auch immer. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass diese Transparenz eine Organisation dann auch überfordert. Man hat es halt nie gehabt. Also man hat dann, keine Ahnung, in der klassischen Entwicklung Lasten- und Pflichtenheft geschrieben. So, und dann kam halt nach einem Jahr irgendjemand und hat dir die Software über den Haufen geworfen. Und das ist, ist halt ein anderer Ansatz, ein anderer Aspekt. Und gegebenenfalls ist es auch so, dass du dann als Product Manager oder auch als Business Manager, wer das auch immer dann verantwortet, tatsächlich aktiv Dinge entscheiden muss oder Fragen stellen muss. Und das ist halt eine Umstellung, das muss man sich darauf einlassen und da muss man auch irgendwie mit umgehen können.
Ja, guter Aspekt. Ich denke, wir haben das ja in unserem gemeinsamen Case, den wir begleiten durften, auch gesehen und gelernt. Ja, es gibt Personen, die können mit dieser Transparenz sehr gut umgehen. Die suchen auch danach und möchten transparent sein und möchten auch sagen, wir möchten konstant eben Mehrwert liefern. Und dann hast du eben so ein bisschen den Gegenpol dazu. Ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber wo man eben doch eher sich ein bisschen verstecken möchte und weniger transparent sein oder eher länger entwickeln und dann irgendwann was releasen, um dann zu merken, braucht niemand.
Genau, ja, richtig.
Genau.
Und gegebenenfalls ist sogar viel Geld dafür ausgegeben worden, ne? Was dann auch überflüssig ist. Das, glaube ich, ist dann immer für alle am schmerzhaftesten, Wenn du dann irgendwie ein Feature für, keine Ahnung, eine halbe Million gebaut hast oder, keine Ahnung, lass es auch einfach 100.000 Euro sein, weil das Entwicklerteam einfach in der Zeit so viel Geld gekostet hat und es dann eigentlich tatsächlich keiner benutzt. Ne? Das ist ja gerade das Vorgehen dieser gesamten Entwicklungsmethodik, dass du halt wirklich sagst, okay, ich bediene mich agiler Methodiken, damit ich genau das ausschließen kann. Aber ja, auch das gibt es, wenn man das halt nicht richtig durchsteuert und nicht richtig durchfährt, dann kann auch sowas passieren.
Mhm. Ja, definitiv guter Punkt. Vielleicht noch eins, was ich anknüpfen möchte, das ist das Thema Inner Source, also auch über den Source Code transparent zu sein. Muss ich sagen, habe ich bisher in einigen Projekten als absoluten Mehrwert gesehen, auch aus Nutzersicht, weil du halt doch eventuell mal nachgucken kannst, wie ein gewisser Case umgesetzt wurde oder du partizipierst selber an so einer Capability und bist eigentlich Nutzer, aber dann doch wieder in der Entwicklung mit verhaftet, ein Stück weit, und kannst eben auch dort positiv gesehen deine Spuren hinterlassen, aktiv partizipieren und eben auch ein Team unterstützen. Und das muss ich sagen, was diese Transparenz angeht, habe ich, wie gesagt, als absoluten Mehrwert gesehen.
Kann ich nur unterstreichen. Ich sehe es in immer mehr Unternehmen tatsächlich, dass dieser Inner Source-Gedanke, also keine Ahnung, ein eigenes Git-Repository für die Firma zu haben, was dann auch alle irgendwie benutzen können, immer mehr kommt. Ich glaube, das ist einer der größten Mehrwerte überhaupt, weil wir haben halt doch immer noch dieses Not-Invented-Here-Problem und ich glaube selbst, dass eigentlich 90% jeglicher IT-Probleme schon mal irgendwann gelöst worden sind. Und warum sollte man das dann nicht auch Inner Source irgendwie nutzen? Also ich meine, wir haben so viel Open Source mittlerweile auch in Enterprise-Software, weil halt die Probleme schon mal irgendwie gelöst worden sind oder sie irgendjemand cooler gelöst hat, als du vielleicht selber in deinem Denkraum irgendwie lösen kannst. Also warum sollte ich dann nicht erstmal links und rechts neben mir gucken, bevor ich dann irgendwie draußen gucke und das nutzen? Also das ist auch was ja in Zukunft wachsen muss. Und das ist unglaublich wichtig, weil du sparst einfach sau viel Zeit damit. Ne? Wenn du irgendwas fertig hast oder auch einfach auf Schnittstellen oder Schnittstellendefinitionen von anderen Produkten, mit denen du sprechen möchtest in deiner Entwicklung, zugreifen kannst, gibt dir das halt schon mal einen riesen Vorteil, weil du musst nicht eine komplette Schnittstellenspezifikation gegebenenfalls neu abstimmen oder sowas.
Ja, extrem gute Punkte. Und ich meine, gerade auch in dem Projekt, in dem wir zusammen tätig waren, ging es ja auch viel um das Thema eben Platform Engineering. Du hast es initial gesagt, gewisse Standards zu schaffen, nicht nur für die Capabilities als solches, ja, um ein gewisses Rahmenwerk einfach vorzuhalten, dass sie zu einem gewissen Grad leicht nutzbar sind, leicht miteinander integrierbar sind, monitorbar oder überwachbar halten. Nimm uns da mal noch so ein bisschen auf die Reise. Ja, das sind ja nicht nur technische Aspekte, sondern das sind ja auch prozessuale Aspekte, die in so einem Platform-Engineering eben mit abgedeckt werden müssen, um Richtung Composable Enterprise wirklich zu kommen.
Ja, genau. Also das ist vielleicht auch so der Sprung dann von dieser Business-Seite in Richtung Technik. Auch da sieht man jetzt oder merken wir auch als Unternehmen und sehen das auch immer öfter, dass irgendwie diese Disziplin, ich bin ein Developer, ganz oft gleichgesetzt wird, ich bin aber auch gleichzeitig der Experte für Cloud. Das ist oft nicht so. Also Developer sind Developer und oftmals wird es quasi auch reingedichtet, dass sie Experten für Cloud sein müssen. Und das versucht man halt mit diesem Plattform-Engineering-Thema aufzulösen. In dem Fall, dass es halt wirklich Menschen gibt, die sich um die Plattform kümmern und dort Templates bauen, die alle wiederverwenden können. Und das hat auf ganz, ganz vielen Ebenen Vorteile. Angefangen damit, dass wenn man so ein Template baut, erstmal jeder in der Organisation mit Inner Source das wieder nutzen kann für einen bestimmten Applikationstyp. Sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, ich baue irgendwas mit C-Sharp auf einem Kubernetes mit einer bestimmten Datenbanktechnologie dahinter und soll noch irgendwelche AI-Funktionen bauen. So, dann baue ich das halt einmal und definiere einmal dieses Template und weiß, dass ich, keine Ahnung, 15, 20 Variablen anzupassen habe, wenn ich das nutze, plus meinen Code hinzuzufügen habe. Aber das war's. Danach kann ich es deployen. So, und das sind halt Dinge, die machen es unglaublich einfach, dann für den Entwickler einfach nur seinen Code dort hinzuzufügen. Das ist halt mega spannend und das hat noch einen anderen Vorteil, auch aus Governance-Sicht der Firma. Zum Beispiel musst du nur noch einmal so ein Template durch IT-Security, Datenschutz und so weiter irgendwie durchhauen. Datenschutz ist immer so ein Thema, weil du weißt nicht, was für Daten die Applikation dann im Endeffekt verarbeitet. Aber prinzipiell muss die IT-Security und auch irgendwie ein Architekturboard, wenn man sowas im Unternehmen hat, nur noch dieses Template einmal freigeben oder drauf gucken und weiß, okay, das wird im selben Stil erstellt wie die anderen 15, 20, was auch immer Applikationen. Und das macht es dann auch wieder einfacher. Also es macht es dann halt wieder reusable und du hast wieder mehr Standard in deinen Applikationen oder in deinem Portfolio dafür und kannst es einfacher wiederverwenden. Und das sind extrem wichtige Punkte, die wirklich eigentlich ja in jedem Unternehmen dann auch ziehen und wichtig sind.
Absolut valide Punkte. Wir waren ja selber auch genau mit diesen Fragestellungen konfrontiert, eben Vorlagen zu schaffen, du hast die Templates erwähnt, sich auch Gedanken zu machen, welche Schnittstellentechnologien lege ich zugrunde, wie ist so eine Capability überwachbar, also wie kann sie ihren Gesundheitsstatus mitteilen, eben hochstandardisiert, dass ich eben, wenn ich später einen größeren, komplexeren Use Case aus mehreren Capabilities zusammensetzen möchte, muss ich natürlich auch einen Weg haben, das Ganze zu überwachen. Wir haben uns Gedanken gemacht zu Telemetriedaten. Ja, wo landen die? Wo sind die zugreifbar für einen Endnutzer? Und das sind Fragestellen bis hin zur Frontend-Technologie und Mechanismen, wie sich auch Frontends zusammen kombinieren lassen, die eben aus verschiedenen Capabilities kommen. Und das ist kein leichtes Unterfangen, aber die Mehrwerte hintendran, die sind nicht zu vernachlässigen.
Genau. Auch das ist ein mega spannender und super, super Punkt. Oftmals, und ich kenne es gut genug aus meiner Vorvergangenheit und aus verschiedensten Sachen, die ich irgendwo sehe, oftmals ist halt auch so Traceability und sowas gar nicht mit drin. Also, dass man über einen Geschäftsprozess oder auch über eine Capability quasi eine Traceability hat, was kommt denn eigentlich vorne rein und hinten raus. Auch sowas kann man durch diese Templates einfach mitgeben und sagen, pass auf, wir wollen hier eine Tracing-ID haben, die ist mandatory. Bitte denkt dran, dass ihr das irgendwo in den Applikationsverlauf einbaut. So. Und das sind so Sachen, die standardisierst du damit auch. Also du hast, wie gesagt, ganz, ganz viele Vorteile dadurch. Und du gibst quasi dem Entwickler einfach ein grobes Rahmenset mit, in dem er weiterentwickeln kann. So. Und er weiß dann, okay, ich muss irgendwo vorne in meiner Schnittstelle eine Trace-ID mit drin haben, die ich auch hinten wieder mit rausgeben muss, damit irgendwie das Ergebnis und das, was der Service dann macht, nachvollziehbar ist. Und das ist mega, mega spannend und hilft dir natürlich nachher auch im Betrieb und im Monitoring Fehler zu finden und ja, dann auch rauszufinden, ob irgendwas falsch läuft, auch beim Testing und sowas. Mhm.
Ja, ich kann mich noch dran erinnern, wir sind in dieses Thema eben reingegangen und hatten uns am Anfang rein jetzt mal über diese Capability an sich und über eine recht simple Blaupause von so einer Capability eben Gedanken gemacht. Und je mehr wir uns auch in die Situation eines Entwicklers, aber auch eines Endnutzers versetzt haben, desto mehr sind genau diese Elemente, die da außenrum noch benötigt werden, einfach transparent geworden. Und was eben auch noch eine große Fragestellung war, jetzt hast du irgendwo, und da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, wie kann ich überhaupt solche Capabilities auffindbar machen in meinem Unternehmen? Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Die willst du ja nicht irgendwie in Repositories ganz, ganz tief unten drin verstecken, sondern die müssen da relativ leicht auffindbar und nutzbar sein, aber dazu später mehr. Wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, welche Möglichkeiten wir schaffen müssen, um für Citizen-Developer oder auch Business-User über No-Code, Low-Code das Ganze integrierbar zu halten und so Lego-mäßig kombinierbar zu machen, weil das Bereitstellen und das Entwickeln einer Capability ist ja ein Aspekt, ist ein recht wichtiger Aspekt und ein großer Aspekt, aber genauso die Nutzerseite, egal ob aus Entwicklersicht oder aus Endnutzersicht.
Genau, und das ist immer ganz lustig. Ich glaube, wir hatten im ersten oder im zweiten Podcast hatte ich ja die Analogie zu dem Lego-Baukasten, wo ich das mit eingebracht habe. Und es ist tatsächlich so, aber tatsächlich, der Entwickler ist ja gar nicht der das Lego nutzt, ne, um das zu bauen. Natürlich auch irgendwie. Letztendlich ist es der Product Manager oder irgendjemand, der diese Capability nutzen möchte im Verbund mit anderen Capabilities. Und das musst du dann auch so bereitstellen, dass es jeder nutzen kann, also recht einfach finden kann. Und gebe ich dir 100% recht, natürlich kann man solche Applikationen oder solche Funktionen, wenn man sie baut, als Baustein auch in einem technischen Repository bereitstellen. Aber da hilft es halt niemandem, weil letztendlich möchtest du eine fertige Capability haben, die irgendetwas für dich tut. Also sei es, keine Ahnung, ein Postlight-Service oder ein Mapping-Service für Karten oder einen Transaktionsservice, um irgendwas zu bezahlen oder sowas, der muss halt einfach da sein und laufen. Da musst du dann halt die Schnittstelle oder den Integrationspunkt aufrufen und kannst es dann nutzen. Über den Betrieb und den Support und sowas machst du dir in dem Fall gar keine Sorgen, weil du bist nur Nutzer des Ganzen. Und das ist, ja, ist ein wichtiger Punkt und da muss es dann auch hingehen. Auch dieses, da ist wer anders für verantwortlich. Ja, ist es in dem Fall tatsächlich. Da musst du dich auch drauf verlassen können. Da musst du dir dann auch irgendwie über SLAs und sowas Gedanken machen. Aber das musst du gar nicht generell für die gesamte Applikation machen, sondern die kriegst du halt vorgegeben. Also der so eine Capability bereitstellt, der muss sich darüber Gedanken machen, was für eine SLAs biete ich eigentlich an? Wann ist dieser Service verfügbar? Wie sieht so eine Schnittstelle aus? Wie helfe ich mit was auch immer für Dokumentation, damit sich der Nächste mit seinem Lego-Stein da eigentlich andocken kann? Und das ist auch was eine Organisation erstmal lernen muss. Also oft ist es ja so, kennst du, glaube ich, auch aus deiner Vorvergangenheit gut genug, das ist eitel, das ist irgendwie in Dev und Ops geteilt, irgendwer entwickelt, irgendwer schmeißt was über den Zaun und dann geht's los und die Ops-Mannschaft, die sind dann die Armen, die irgendwas machen müssen.
Nie erlebt.
Und da hat halt auch keiner was von, weil dann ist immer so, nee, ich bin dafür nicht verantwortlich, das machen die anderen. Und dann bist du aber trotzdem irgendwie für die Integration verantwortlich oder keiner. Deswegen, und das sind alles Themen, die damit eigentlich auch gelöst sein sollten. Oder wenn man das im Unternehmen einführen möchte, wo man sich extrem viele Gedanken drum machen muss, auch gegebenenfalls über innerbetriebliche Verrechnung oder sowas. Also es kann ja auch sein, dass ein Service tatsächlich auch intern Geld bringt. So, vielleicht möchte damit auch eine Abteilung Geld verdienen, damit man das irgendwie weiter anbieten oder weiter verbessern kann. Auch das sind Modelle, da muss man sich halt irgendwie mal Gedanken drüber machen, dass das nicht alles Cost-Center sind, sondern vielleicht auch Profit-Center, die irgendwas selbst entwickeln und umbauen können.
Extrem spannender Punkt, weil genau in diesen Diskussionen waren wir eben einmal Dev und Ops in einem Team zu halten, ja, was vorher irgendwie an einen Service-Manager ging oder eine Service-Managerin und diese Person war dann in der Verantwortung und hat im Grunde genommen Beschwerden, Lob und Kritik entgegengenommen, ja, um es mal so zu formulieren. Plötzlich sind die Themen halt ins Team reingewandert. Und plötzlich hast du dir genau darüber auch Gedanken machen müssen. Ja, wir haben eine Archivierungs-Capability, die rechtskonform eben archiviert. Wie können wir das verrechnen intern? Machen wir das wie gehabt über einen Verrechnungsschlüssel? Oder monitoren wir, wer wie viele Daten nutzt und können das dann wirklich auf den Cent runterkalkulieren? Und das war eine ganz, ganz spannende Diskussion, was auch wieder an dem Thema hängt. Möchte ich diese Verantwortung tragen für so eine Capability, also wirklich diese Produktverantwortung und Betriebsverantwortung und Entwicklungsverantwortung vereinen? Und das ist halt in vielen Unternehmen und Konzernen einfach ein leicht neuer Ansatz.
Ich glaube, in ganz, ganz vielen. Aber das zeigt halt auch wieder, dass das Eingangsstatement, dass sich diese Capabilities eigentlich unglaublich flexibel machen. Weil du kannst es so oder so betreiben. Ne? Also das ist dann eigentlich tatsächlich egal. Und wenn du sagst, für mich als Unternehmen brauche ich folgende 18 Capabilities, damit ich überhaupt lebe oder leben kann als Unternehmen oder bestehen kann, dann sind das halt Sachen, die ich durch meinen Grundumsatz irgendwie finanzieren muss. Fertig, bums. So, das sind so Sachen, die du da angehen kannst. Und alles, was on top kommt, kann dann auch wie auch immer verrechnet werden. So, und das ist ein mega cooler Ansatz. Und das kann man auch tatsächlich relativ gut Leuten verkaufen, die halt irgendwie dann einen BWL-Background haben, um das halt sauber irgendwie in die Unternehmensverrechnung einzubauen. Aber man muss sich halt tatsächlich inhaltlich damit beschäftigen.
Ja, und das waren, ich würde sagen, fast mitunter die längsten Diskussionen, die wir hatten und die kritischsten. Im Grunde genommen, wir sind gestartet mit dem Thema Requirements Engineering, ja, auch ein Toolstack dazu aufzubauen, um eben Transparenz zu schaffen. Wir haben das Thema technische Templates für ein einfaches Deployment, für einen einfachen Schnittstellenzugriff, für Monitoring, Telemetrie ganz allgemein, für Tracing eben aufzusetzen, inklusive Inner Source, also ein Repository, was zugänglich ist, auch für andere. Das haben wir gerade abgedeckt. Wir haben das Thema Billing so ein bisschen angerissen. Ja, das können lange und schwierige Diskussionen werden.
Ja, aber da sind wir auch wieder bei einem Punkt, ne? Wenn du das überlegst, wenn das eine Capability in deinem Unternehmen ist, das Thema Billing, dann kann dir das prinzipiell egal sein, weil dann ist es einfach nur irgendetwas, was bezahlt werden muss. Und du musst einen Service dafür aufbauen. Dann ist diese Denke vielleicht für dich viel, viel einfacher, als zu sagen, ich habe eigentlich Cost-Center und ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll, was jetzt auf einmal irgendwo aufläuft. Ne? Das sind auch so Sachen, die da mit drin sind.
Ja, absolut. Und ein vierter Aspekt, der eben auch in dem angerissenen Projekt extrem wichtig war. Es gab im Vorfeld schon relativ viele Anläufe, solche Capabilities im Unternehmen zu teilen. Und die Herausforderung war immer, dass im Grunde genommen ein Shop-Directory erstellt wurde. Und das war für niemanden transparent. Das war unter irgendeiner URL zu erreichen innerhalb des Unternehmens. Und es war fernab von den eigentlichen Quellen, wo normalerweise Software bezogen wurde. Und wir haben damals auch, und das war dann, glaube ich, auch so der Zeitpunkt, wo ganz initial unser Kontakt dann auch so richtig ganz, ganz tief zustande kam. Wir haben uns überlegt, wo beziehen die Parteien Stand heute einen Großteil ihrer Lösungen? Und dann sind wir eben drauf gekommen, dass das Ganze natürlich, vieles wird Cloud-Native entwickelt und dort bezogen, der Azure Marketplace war. Und wir haben uns überlegt, statt, und das ist auch ein wichtiger Punkt, auch wieder aus Endnutzersicht gedacht, und das kann Entwickler oder Business-User sein, nicht wieder das Rad neu zu erfinden, sondern eben auf was aufzusetzen, was schon existiert. Und wir haben damals einen Weg gefunden, ich glaube, der war für euch auch ein bisschen überraschend, dass wir über den Azure Marketplace Lösungen anbieten können, die rein unternehmensintern im Zugriff sind.
Genau, das war mega, mega spannend, mega interessant, weil ihr die ersten quasi wart, die mit der Idee auf uns zugekommen sind. Und da mussten wir auch erstmal gucken, was man machen kann und was möglich ist. Aber ich glaube, der viel wichtigere Punkt ist tatsächlich das, was du eingangs gesagt hast. Das, was ihr eigentlich damit verfolgen wolltet und eigentlich erreichen wolltet, nämlich eine ganz, ganz wichtige und interessante Sache, das gab es halt schon als etabliertes Tool, Medium, Capability im Unternehmen, inklusive jeglicher Stammdaten und sowas, die man dafür braucht. Also da waren irgendwie Cost-Center hinterlegt, da waren Menschen hinterlegt, Gruppen hinterlegt, dass man irgendwie diese Capabilities mal bezahlen und nutzbar machen konnte. Man konnte sie Menschen zuweisen oder Ressourcen zuweisen, damit sie damit arbeiten können. Und man konnte irgendwie Menschen sperren, ausschließen, wie auch immer. Und man hatte einen zentralen Platz, wo man alles sehen konnte. Und das ist ja, auch wenn man sich so eine Capability-Map mal anguckt, meistens so das Problem. Natürlich kann man das irgendwie aufbauen und dann kann man das ja durchklicken und das kann man auch klickbar machen. Aber ganz oft ist dann genau dieser Transfer von, ich habe hier irgendwie theoretisch, logisch meine Capabilities irgendwie geclustert und sortiert, hin zu, okay, es sind jetzt auch wirkliche Produkte, wo kriege ich das eigentlich her, wo kriege ich diesen Baustein jetzt her, wenn ich ihn nutzen möchte? So, und das war halt wirklich einmalig und das war auch eine sehr, sehr coole Idee. Und ich glaube, die Idee ist dahinter, wirklich so einen Marktplatz anzubieten. Ich bin mittlerweile ein bisschen weiter, auch durch das Plattform-Engineering-Thema. Es muss nicht mehr immer ein Marktplatz sein. Es müssen aber also sowas wie ein Repository sein, keine Ahnung, ob das jetzt Backstage.io oder was auch immer ist, wo ich zumindest diese Services, wenn sie laufen, abrufbar mache und dann irgendwo anders integrieren kann, weil machen wir uns mal nichts vor, letztendlich sind das alles Bausteine, die irgendwie integriert werden müssen, die haben Schnittstellen, was letztendlich nichts anderes sind als die Lego-Steine oder Klemmbausteinnoppen, die da oben drauf sind. Und der Punkt ist, wenn du das verbinden möchtest, musst du ja irgendwie, also muss es ja nicht unbedingt zwingend eine Oberfläche sein oder was Klickbares, sondern es kann auch einfach sein, dass es eine Automatisierung, eine Power-App, einen Power-Automate-Flow oder was auch immer ist, wo die Daten dann halt hingehen sollen und diese Schnittstelle muss einfach aufrufbar und integrierbar sein. Deswegen bin ich da mittlerweile so ein bisschen weg. Ich glaube, Möglichkeiten gibt es viele, aber wichtig ist, musst halt irgendwie einen zentralen Punkt haben, wo du das Repository der bestehenden und funktionalen Capabilities dann hast.
Bin ich absolut bei dir. Also hab eine Stelle, wo jemand danach suchen kann und auch fündig wird. Und das sollte eben in einem Tooling sein, idealerweise, das schon etabliert ist und eben nicht wieder was Drittes, Viertes, Zwölftes daneben stellen, wo jemand sagt, da muss ich wieder meine ganzen Daten pflegen, ich muss mich irgendwie ums Billing kümmern, ums Monitoring und Co. Und das war eben für uns damals ein sehr charmanter Ansatz. Und das lag so ein bisschen daran. Ich bin von meiner Natur her faul, was die Zielerreichung angeht, ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich bin damals wirklich tief in die Doku rein und habe gedacht, das muss funktionieren. Und wir haben es dann einfach mal ausprobiert und haben eine leere Capability eingestellt. Und das Starke war, dass wir uns, du hast das angerissen, um viele technische Themen erstmal gar keinen Kopf machen mussten, aber eben auch um Aspekte wie, wie beschreibe ich eine Capability, wie beschreibe ich den Mehrwert? Ich kann einen Titel angeben, ich kann Pläne hinterlegen, ich kann einen Freemium-Ansatz fahren, ich kann eine Testvariante anbieten, die 30 Tage gültig ist, die genutzt werden kann und danach einfach ausläuft. Und das waren lauter so Themen, auf die wir uns draufgesetzt haben. Und das war super einfach, weil diese Strukturen einfach schon da waren. Die Accounts waren da, du hast die Themen ins Monitoring bekommen, du hast die Kosten gesehen, die angelaufen sind, weil es eben Teil dieser oder schon an diese Hülle angeflanscht war. Und das war ein extrem starker Weg.
Genau, und das, was du gerade gesagt hast, ist ja wieder ein cooles Beispiel dafür. Du musstest dir halt um Produktdinge Gedanken machen.
Ne? Richtig. Also,
wie biete ich mein Produkt an? So, und das ist halt super, super cool, weil das ist halt was, wo man sich gerade bei internen Applikationen ja fast nie Gedanken machen muss. Ne? Also da ist halt irgendwas da, das wird genutzt im Unternehmen und dann muss es irgendwie bezahlt werden, weil Betrieb und Support bezahlt werden muss. Und dann war's das. Und das muss halt irgendwie über die nächsten Jahre geregelt und dargestellt werden. Das ist da halt nicht so. Du kannst ja dann auch spielen. Du kannst ja auch sagen, ich biete jetzt voll den Service, genau wie du es gesagt hast, für intern, für Spielerei gratis an. Oder wenn ich es überhaupt mal ausprobieren möchte, gibt es ein 30-Tage-Freemium-Tier oder wie auch immer. Und danach weiß ich, ob die Capability die richtige ist, die ich für meinen Prozessschritt, den ich erfüllen möchte, die richtige ist. Oder halt auch nicht. Und muss gucken, ob es dann halt irgendwie anders passt oder was ich gegebenenfalls noch umbauen muss in meinem Prozessablauf, damit es halt sauber funktioniert. Und das ist super cool. Das macht es dann halt auch wieder sehr, sehr spannend und auch experimentell. Ne? Gerade wenn ich dabei bin, irgendwie mein Unternehmen zu verändern oder in eine andere Richtung zu drehen oder digital auszurichten, dann kannst du das dann halt damit erstmal ausprobieren. Das ist schon echt gut.
Absolut wichtige Punkte, gerade so auch dieses Thema Geschwindigkeit aufzubauen, testen, verwerfen, anpassen, testen, verwerfen, in diesen Cycle reinzukommen. Aber eben auch das Team dahinter, was für die Entwicklung verantwortlich ist, zugänglich zu machen. Ja. Deswegen haben wir auch gewisse, ich sag mal, Vorgaben gemacht. Das war ein riesiger Katalog, wie ein Stück weit eine Supportstruktur auszusehen hat, weil wir das eben standardisieren wollten auf eine Art und Weise, dass wenn jemand eine Capability A nutzt und auch eine Capability Z genau weiß, die Wege sind einfach definiert. Hier ist es zwar der Kontaktpunkt heißt einfach anders, aber es gibt diesen wohl definierten Kontaktpunkt und der ist eben per Mail, per Formular oder per Telefon, ja, das war wohl definiert. Und das waren die Themen, die konnten wir eben im Marktplatz relativ gut angeben, und auch abfragen. Also wenn du eine Capability einlasten wolltest, gab es einen ganzen Katalog an Themen, die wir einfach abgefragt haben. Und das waren auch wieder viele der Produktthemen und viele der Betriebsthemen, viele Qualitätsthemen, die wir auch abgedeckt haben, weil natürlich so eine Capability auch ein gewisses Qualitätsgrad erfüllen muss und eben nicht, ich sag mal, bugbehaftet ist, dass kein Mensch Lust hat, diesen Baustein zu nutzen.
Ja, genau. Aber das ist auch wieder ein super Beispiel, weil oder in eine andere Richtung gedacht, auch das wäre halt wieder super cool für so einen Template-Ansatz. Ne? Also wenn du deinen Template-Ansatz dann wieder oder dein Product Engineering, however you name it, oder Platform Engineering weiterdenkst, dann ist das halt was du in deinen Template-Ansatz mit reinnehmen musst oder dann für deine CI/CD-Toolchain irgendwie mit vorbereiten musst, dass das beim Deployment automatisch mit dahin publiziert wird. So, dann hast du wieder, keine Ahnung, 15, 20 Felder, da musst du dir vorab Gedanken machen, wie du das da irgendwie reinkriegst. Du kannst vielleicht noch ein Staging einbauen, sagst, der Service Assessment auf Test oder QS verfügbar oder sowas. Aber du hast dann halt genau den großen Vorteil, auch diesen Schritt wieder automatisiert zu haben. Das ist sowieso, das ist auch eine Sache, die ich die letzten 8, 9 Jahre gelernt habe. Alles, was du nicht automatisieren kannst, ist kein guter Prozess. Also das ist tatsächlich so, alles, was automatisierbar ist, automatisiere es. Egal, ob es irgendwie Deployments sind, ob es Integration ist, ob es Building ist. Du hast einfach, wenn du das richtig machst, vorab so viele Probleme gelöst, die dann bei dem fertigen Produkt einfach nicht mehr auftauchen. So, und das merkst du ja, keine Ahnung, nach 2-3 Mal Software bauen oder nach 3-4 Mal deine Software bauen, was du davon alles, oder was dir dann, ich sag's jetzt mal so salopp, auf den Sack geht, was du immer wieder machen musst, dann nimm die nächste Iteration irgendwie mit auf, dass du es wegautomatisierst, damit es einfach dich nicht mehr nervt.
Absolut, kann ich unterstreichen. Ich komme gerade aus dem Sprint Planning, wo es auch um diese Themen ging, noch weiter zu automatisieren, gerade auch was das Testing angeht. Und du hast es gerade angerissen. War auch ein ganz, ganz wichtiger und großer Punkt. Wie kann ich eine Dev-Test- und Live-Umgebung bereitstellen oder eine Dev-Test- und Live-Variante meiner Capability, die dann wiederum jemand anderes nutzen kann. Ja, es sind vielleicht auch mal Breaking Changes drin, ja, die nicht abwärtskompatibel sind aus gewissen Gründen. Und das waren lauter so Fragestellungen, die waren ultra spannend, weil du das gerade in dieser Kleinteiligkeit, das ist, glaube ich, was anderes, wenn du ein Produkthaus bist und damit schon eben gelaufen bist und daran gewöhnt bist, ja, solche Themen eben mit solchen Themen konfrontiert zu sein. Wenn du aber aus der Historie kommst, ich baue, teste ganz am Ende, liefere und dann bin ich raus aus dem Thema. Ja, vielleicht irgendwann noch ein bisschen Bugfixing, aber ich gebe das Thema ab. Ist halt wieder ein anderer Aspekt. Ja, ich bin nicht in diesem Lifecycle drin oder bin ich gewohnt, dort drin zu sein.
Das ist tatsächlich was ich auch extrem lange lernen musste. Da musste ich auch mein Denken ein bisschen umstellen, weil ich bin auch in einer Welt groß geworden, wo es halt einen Service einmal gab. Den gab es dann halt als Test, QA und Prod. Und fertig. So, und da gab es dann 18 weitere Applikationen und Services, die da irgendwas gegengeschossen haben oder halt auch nicht. So, mittlerweile arbeite ich in einem Tech-Unternehmen und weiß, dass das wesentlich komplexer sein kann, wird und auch muss. Und es zum Beispiel auch Versionierungen dann halt von Services gibt. In dem Fall wären es dann auch Versionen von Capabilities.
Ja. Ja,
also, wenn es eine grundsätzliche Änderung in einem Payment-Service gibt, weil nächste Woche irgendwie Bitcoin tatsächlich irgendwo als das Zahlungsmittel der Welt jetzt akzeptiert ist, dann gibt es vielleicht irgendwelche Schnittstellen, dass du irgendwelche Wallets anklemmen kannst, was wahrscheinlich viele von den Bestellservices oder Bezahlservices aktuell nicht haben und nicht können. Dann musst du eine neue Version davon bauen oder eine eigene Version, wie auch immer. Und die muss dann den alten Kram können plus das neue. Und du musst dann wahrscheinlich auch eine Schnittstelle irgendwie anpassen oder Schnittstellen anpassen oder auch mit neuen Daten arbeiten, weil du eine Wallet-ID angeben musst oder sowas, wo das dann abgerechnet wird. Und das ist dann einfach eine neue Version. So, und dann baust du den neuen Service, kannst den auch in Test, QS und Prod irgendwie freischalten. Der kann auch, sollte auch, muss auch parallel dazu laufen zu dem alten. Aber den alten wirst du dann irgendwann ausphasen. Auch das sind Dinge, haben sich oder machen sich viele auch gar keine Gedanken drum, ne, weil es halt so, nee, es gibt den ja nur einmal und dann ist es auch okay. Nee, gibt's halt nicht. Also es kann halt auch, die Welt ändert sich so schnell um uns rum, kann halt auch einfach dann zweifach da sein und der andere ist dann halt irgendwann alt und wird outgefasst. Das sind Dinge, da muss man sich dann auch wirklich mit beschäftigen.
Absolut valide Punkte, auch die Diskussion hatten wir. Parallele Varianten eben auch wiederum in den 3 Ausprägungsstufen. Auch hochspannend, die Komplexität am Ende beherrschbar zu machen. Und auch da haben wir eben auch viel drüber nachgedacht und uns auch Konzepte überlegt, dass du eben diesen Schmerz und Druck und diese Komplexität von Entwicklerseite einfach, ich sag mal, wegabstrahierst da über Mechanismen, dass du gar nicht so ja getroffen davon bist. Weil wir haben mit einigen Entwicklern gesprochen und da war natürlich schon so ein bisschen die Angst, jetzt habe ich am Ende als Team 10 Capabilities im Unternehmen, die ich verantworte. Kann ich das Ganze überhaupt managen? Kann ich es überhaupt bewerkstelligen? Kann ich die Qualität sicherstellen? Kann ich es pflegen? Kann ich es weiterentwickeln? Kann ich es sauber dokumentieren? Auch das war ein wichtiger Aspekt. Ja, nicht nur die technische Dokumentation vorzuhalten und zu pflegen, sondern auch die End-User-Dokumentation. Das sind ja auch so kleine Themen,
ja,
die
mitschwingen. Ja, da habe ich aber mittlerweile auch eine andere Sicht zu. Mhm. Seit dem letzten Jahr, das sollte KI für dich lösen. Das ist so. Also Dokumentation ist nichts mehr, wo du Herrscharen an Menschen mit beschäftigen musst. Natürlich, irgendwie muss da noch mal jemand drüber lesen, klar. Aber das Generieren sollte irgendwie auch aus deinem Automatisierungsprozess kommen, der dahinter steckt, und eine saubere, sinnvolle Beschreibung rausgeben.
Stichwort KI, bevor wir dahin wechseln, weil ich glaube, da haben wir auch noch einen kleinen Punkt. Gibt es noch einen Aspekt, den wir jetzt zu Requirements Engineering, Transparenz über die Technologie, Inner Source, Templates für die Entwicklung, Vorgaben, technische Vorgaben, Betriebsthemen, Abrechnung, Monitoring. Haben wir sonst noch was, was wir in dem Bereich abdecken sollten?
Nee, also ich glaube, das Thema Automatisierung haben wir jetzt auch mehr als tief betrachtet. Und ich glaube, wirklich tieftechnisch, wie baut man das, sollten wir dann, weil es halt auch gerade mega spannend wird, auch mit den KI-Themen, sollten wir tatsächlich noch mal eine weitere Session zu spendieren. Ich weiß, das interessiert gegebenenfalls auch gar nicht so viele, aber es ist halt mega, mega spannend und mega interessant. Und da passiert halt gerade auch unglaublich viel an Pattern. Du hast ja auch was dazu veröffentlicht. Ich glaube, das sollten wir vielleicht auch als Grundlage fürs nächste Mal nehmen, um das einfach mal so grob zu erklären. Was gibt es da für neue Dinge oder vielleicht auch einfach alte Dinge, die neue Sachen können. Das, glaube ich, macht mega Sinn. Aber ich glaube, das war jetzt so noch mal ein bisschen der Abholer. Wie operationalisiere ich eigentlich dieses Composable Enterprise-Capability-Thema? Und wie baue ich damit dann wirklich auch Services? Und das, glaube ich, ist immer so ein Hemmnis. Da muss man auch viel ausprobieren, weil ich glaube, es passt halt immer nicht alles auf jedes Unternehmen. Aber es sind halt einfach Best Practices, die sowohl du irgendwie in deinem Arbeitsleben gesehen und kennengelernt hast, als auch ich. Und die auch etabliert sind. Also so entwickeln ja auch andere Firmen Software, die damit auch ziemlich erfolgreich sind. Also warum sollte es dann bei anderen Unternehmen nicht klappen? Und ich glaube, vielleicht auch noch mal eine Sache dazu. Generell, man sollte sich dann vielleicht als Unternehmen auch hinterfragen, ob das, was ich da gerade tue, wenn ich es nicht so tue und irgendwie feststelle, oh, das passt für mich nicht, ob das andere, was ich mache, dann immer noch so richtig ist. Und ich nicht vielleicht grundsätzlich mal auch was ändern muss.
Ja, gut, guter Punkt. Das ist natürlich nochmal eine ganz große Kiste, aber absolut wichtig. Ich meine, gerade auch zu den Beispielen, wir haben das Thema im Energiesektor gesehen. Es gibt aber auch in weiteren Bereichen Unternehmen, die diesen Schritt gegangen sind, auch technisch in die Umsetzung gegangen sind, auch das Thema Plattform Engineering etabliert haben. Wir haben zum Beispiel Adidas, Nike war, glaube ich, so ein Case. Es gab ein paar Logistiker, auch aus dem Mittelstand in den Staaten, die den Weg gegangen sind. Und die waren im Endeffekt sehr, sehr erfolgreich und konnten, und das darf man eben auch nicht vergessen, durch diese Modularität und diese kleinen, wohldefinierten Capabilities konnten die sich sehr, sehr schnell auf neue Situationen einstellen, auf neue Regulatorik, auf plötzlich Probleme, die irgendwo in der Lieferkette aufgetaucht sind, und konnten sich adaptieren. Und das eben ohne irgendwo einen Monolithen rauszureißen über Monate, sondern sie haben kleine Bausteine angepasst. Manchmal einen, manchmal zwei oder was dazu ergänzt für einen speziellen Case. Und ich muss mal gucken, die Sachen, die öffentlich zugänglich sind, dass ich die in die Shownotes mit reinpacke. Da gibt's echt gute Referenzen, wo man auch wirklich sieht, dass es nicht nur ein Konzernthema ist, sondern dass es auch im, ich sag mal, größeren Mittelstand einfach ein Thema ist.
Ja, es betrifft halt alle, und das ist halt auch was. Es gibt halt Grundservices, / Grundcapabilities, die braucht halt einfach jedes Unternehmen. Sondern wenn ich das generell einfach schon so umbaue, dass ich diese Capabilities, die jeder braucht, oder diese Funktionen, die jeder braucht, als Capabilities bereitgestellt habe, dann hast du halt als Unternehmen Vorteile und kannst viel, viel einfacher und schneller darauf reagieren, weil du kannst bestehende Produkte einfach schneller umbauen, ne? Du stackst deine Lego-Bausteine anders und hast das dann irgendwie fertig. Und das ist halt echt ein Riesenvorteil. Und wenn man das einmal etabliert hat, glaube ich, kommt man davon auch nur noch bedingt schnell weg.
Guter Punkt, absolut. Lass uns einen ganz, ganz kurzen Exkurs in Richtung die KI machen. Es muss einfach sein, sonst können wir heute Abend nicht schlafen, oder?
Ja. Es ist so, und es beschäftigt uns beide ja auch tagtäglich. Also LinkedIn ist voll, es gibt genug Themen. Wir hatten vor 2 Wochen Ignite, wo verschiedenste Sachen vorgestellt worden sind. Und ich glaube, die World is around KI, das ist schon, oder AI, das ist schon wirklich verrückt. Und das, was wir jetzt gerade sehen, und da haben wir vorhin auch schon mal vorab ein bisschen drüber diskutiert, dass der Composable Enterprise ja gar nicht mehr das einzige Thema ist. Also wenn ich mir generell dazu Gedanken mache, wie schneide ich mein Unternehmen neu, was brauche ich für Funktionen, wer kann das dann ausführen, wie sehen diese Funktionen aus, dann muss ich mir, Stand heute, auch für die Zukunft, einfach logisch darüber Gedanken machen, ob diesen gesamten Prozessschritt oder die einzelnen Capabilities nicht tatsächlich auch komplett von KI gelöst werden können. Es ist ein mega interessantes Thema. Also auch da gibt es ja verschiedene Ansätze dahinter. Aber ich habe jetzt gerade 2, 3 Kundencases, wo ich sehe, dass halt so eine KI einfach Dinge schneller kann, als es ein Team von Menschen in Wochen kann. Weil du durch Architekturansätze wie ein Rack-Pattern, wie Agent-Based Communication, die dazwischen hängt, einfach ja Capabilities quasi automatisiert lösen kannst. Durch das ganze Fachwissen, was vorhanden ist, anhand von Daten, von Dokumentationen, die dazu da sind, alten Fällen oder alten Entscheidungen, die schon mal getroffen worden sind, und kannst dadurch dann halt sehr, sehr schnell irgendwelche ja, Prozessschritte, irgendwelche Capabilities einfach abhaken und sagen, okay, das haben wir schon, keine Ahnung, 5000 Mal im Unternehmen gemacht, da muss das jetzt die nächste Zeit nicht nochmal irgendwer ein 5001. Mal machen, sondern das macht die KI für dich, weil die kann das so 99,9% lösen.
Ja, es ist ein absolut richtig. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass das, was wir jetzt gerade sehen, du hast den Begriff schon genannt, dass wir zwei darüber auch schon gesprochen haben, ja, eben genau dieses Thema Composability, dass ich Dinge zusammensetzen kann. Ich meine, Satya hatte relativ früh, war fast einer der ersten, der so diese Vision geprägt hat, der Agenten, ja, die uns einfach begleiten werden. Das wird auch 2025 einfach das Thema sein. Ja, es ist viel Hype, ja, viele spielen mit diesem Begriff, definieren ihn aber nicht mal. Je mehr ich aber in dieses Thema eintauche, desto mehr sehe ich eigentlich auch wieder diese Bausteinthematik, die wir gerade besprochen haben, aber mit einem gewissen Vorteil, weil ich zum Beispiel, ich hatte diesen Begriff des Composable AI oder Composable AI geprägt, dass ich verschiedene Agenten zusammenstecken kann oder zusammen kommunizieren lassen kann, um wieder einen anderen Use Case zu adressieren. Ja, ich hatte in einem der LinkedIn-Posts das Thema Supply Chain Optimierung genannt gehabt, wo du beispielsweise über deine Lagerbestände, über deinen Agenten einfach die Lagerbestände abrufen kannst. Oder du hast Logistikinformationen über ja Lieferschwierigkeiten oder, mir fällt dieser Begriff nicht ein, Lieferdauer. Ja, das ist, glaube ich, ich weiß nicht,
ob es genau, da richtig ist. Kannst du berechnen lassen, das ist halt genau der Punkt.
Richtig. Und, der Punkt war der Groschen ist richtig gefallen, wo ich gedacht habe, das sind Bausteine, die kann ich extrem gut kombinieren. Und die haben einen Vorteil, du musst nicht zwingend einem Schema oder einem gewissen Domänenmodell folgen, was wir beispielsweise bei den Capabilities, wie wir sie ursprünglich betrachtet hatten, einfach der Fall war. Ja, du hast irgendwie ein REST-Interface, da hängt ein Schema dran, darum musst du dich halten. Jetzt haben wir die LLMs, die halt auch unstrukturierte Daten verstehen, und plötzlich bekommt dieses Thema einen ganz anderen Wert und kann Fälle lösen ohne große Integrationsarbeit.
Korrekt. Ja, das ist halt genau der Punkt. Sonst hattest du irgendwie einen festen Service, der dir Verschiffungsalgorithmen berechnet hat, was so die besten Hops wären, wo du dein Paket langschicken musst oder sowas. So, das kann halt jetzt ein LLM gegebenenfalls mit weiteren Daten viel, viel einfacher. Du kannst vielleicht auch andere Fragen stellen und sagen, keine Ahnung, rechne mir mal die günstigste, für mich günstigste Route aus oder sowas. Du kannst weitere Parameter hinzufügen. Ich habe einen ziemlich interessanten Case gerade gehört, wo du Deckungsbeiträge damit ganz anders berechnen kannst. Und das, du kannst halt einfach, wie ist das rausgefunden worden? Da hat einfach sich einer hingesetzt und hat angefangen zu spielen. Der hat einfach gesagt, okay, ich habe jetzt irgendwie ChatGPT oder die OpenAI Services seit einer Woche. Das war nicht mein ITler, das war ein Businessmensch, der einfach technisch versiert ist und da auch Interesse dran hat. Und der hat dann angefangen, hat einfach ein paar Fragen gestellt und hat das Modell einfach dann seine Fragen beantworten lassen und lösen lassen. Und das ist jetzt eine theoretische Berechnung gewesen, aber der hat zum Beispiel dann irgendwie rausgekriegt, dass wenn er bestimmte Sachen fragt und seinen Deckungsbeitrag zum Beispiel erhöhen möchte, ist das Modell, das raussehen kann aus den Bestandsdaten und sagen kann, ja, okay, wenn du das und das machst, erhöhst du deinen Deckungsbeitrag um so und so viel Prozent. Das sind halt Sachen, wo du das auch für unternehmerische Entscheidungen ganz anders einsetzen kannst. Und das sind definitiv Sachen, die musst du jetzt angehen, weil wenn du das jetzt nicht machst, bist du abgehangen. Dann wird dein Geschäftsmodell deine Capabilities, wo du vielleicht auch führend bist durch die Capabilities, wird irgendjemand anderes durch so eine KI-Lösung definitiv besser machen können. Und da muss man sich als Unternehmen definitiv Gedanken machen.
Wichtiger Punkt, und das finde ich ist auch in dieser ganzen Diskussion wichtig, um rauszufinden, was Hype und was Potenzial ist, muss ich diese Wegstrecke gehen. Ich muss es ausprobieren. Ich sehe es gerade selber an einem Case, den ich selber aufgesetzt habe, um unsere Sales-Prozesse zu optimieren. Hatte ich gerade gestern auch wieder ein Gespräch dazu, hochinteressant, wo wir über verschiedene Agenten, die wiederum verschiedene Aufgaben erfüllen und verschiedene Tools nutzen und auf verschiedene Daten zugreifen können, kannst du urplötzlich deinen Angebotsprozess ganz anders gestalten. Respektive, ich ändere auf dem Weg unser Portfolio, was höchstwahrscheinlich passieren wird, ja, weil wir auch einfach auch nicht stehen bleiben. Und ich habe eine Grundlage, wo ich durch einen neuen Baustein diese Portfolioanpassung relativ einfach einlasten kann. Ich muss mich nicht groß an ein Schema halten. Ich muss es einigermaßen gut beschreiben, ja. Aber ich habe eine Möglichkeit, eine Anpassung zu machen in Windeseile. Und das war so ein Learning, wo ich gesagt habe, da ist so viel Potenzial drin. Ich habe zum Beispiel auch rumgespielt mit den Terms and Conditions, ja. Zahlungsziele, Zahlungsmodalitäten, wo ich gedacht habe, was passiert, wenn ich diese Informationen für bestimmte Cases einfach anders hinterlege und urplötzlich bekomme ich ein Ergebnis, was passgenau ist, weil ich eben einen Agenten habe, der genau dafür gemacht ist, mir diese Informationen zu liefern, passgenau. Und ich glaube, da werden wir 2025 einfach noch so, so viel erleben, dass das Thema Composable Enterprise nochmal, glaube ich, sehr, sehr stark auf eine neue und frische und noch schnellere Variante aufpoppen wird.
Definitiv, glaube ich auch. Auch gerade für so Themen wie Steuerrecht, wie irgendwelche Rechtsfragen, für Finanzfragen und so weiter, wird es aus meiner Sicht irgendwelche Agents geben, die als Large Language Model oder was auch immer Modell irgendwas speziell Trainiertes in die Richtung haben, den du in natürlicher Sprache irgendwie so eine Fragen stellen kannst und du einfach eine Optimierung dafür hinbekommst. Und das wird kommen. Das wird sowohl für Unternehmen kommen, interessant sein. Und wahrscheinlich wird die nächste Steuererklärung, die du irgendwie mit Wieso oder mit was auch immer abgibst nächstes Jahr, das auch mit drin haben und wird dir sagen, okay, wenn du das und das machst und da wird ein Agent dich durchführen durch das Formular quasi, wenn das und das da eingibst, hast du so und so viel Steuersparnis, weil das Ding kann das halt einfach predikten und muss es nicht durch irgendeine Algorithmik oder was auch immer da drin ist abfragen, sondern das kann es halt einfach in natürlicher Sprache machen. Das wird mega interessant.
Ja, also unterstreiche ich. Ich meine, wir stehen ja heute, wir sitzen nicht, was auch mal so ein bisschen anders ist. Ich glaube, es ist für den Kopf auch ganz gut. Aber du siehst ja hinter mir auf dem Tisch zwei Zeitschriften liegen aus dem Steuer- bzw. Rechtswesen, wo es genau darum geht, ja, KI-Assistenten, Agenten in der Zukunft. Und da bin ich auch bei dir. Wenn du einen Agent hast für hochspezialisierte steuerliche oder rechtliche Themen, die du dann auch wieder Use-Case-spezifisch eben ansprechen kannst oder integrieren kannst, um deine Kette aufzubauen. Und ich bin absolut gespannt, wenn wir so eine Aufnahme Ende nächsten Jahres machen werden, wo wir da stehen in Sachen Composability, in Sachen KI, in Sachen Agenten, ob das gar nicht mehr, ich sag mal, so hip sein wird, weil plötzlich was komplett anderes auf der Matte steht. Aber ich glaube nicht. Ich meine, wenn man sieht, wie seit dem Release von ChatGPT im November 22, wie sich da einfach auch die Welt verändert hat, ich glaube, die Geschwindigkeit wird einfach noch zunehmen.
Also da zwei Sachen. Und das ist halt auch mega, mega interessant, nochmal zu deinem Legal und Legal-Bot-Thema. Das hat ja noch einen anderen Vorteil. Ich meine, Finanzsprache und Rechtssprache ist was nicht jeder spricht und auch nicht jeder sofort versteht. Und auch das ist was, du kannst halt in natürlicher Sprache mit diesen Sachen interagieren. Du kannst in natürlicher Sprache eine Frage stellen und quasi das Large Language Model übersetzt das so, dass die Rechtsfrage dadurch beantwortet wird. Ob das jetzt richtig ist oder eine Auslegungssache ist oder so weiter, das müssen dann auch die Experten sich nochmal angucken. Da bin ich jetzt auch nicht 100% der Experte drin, aber alleine, dass das möglich ist, dass du eine komplizierte Sprache oder ein kompliziertes Regelwerk dahinter hast, was man so einfach gar nicht verstehen kann, wenn man es nicht studiert, gelehrt, wie auch immer hat. Und das in natürlicher Sprache für alle verfügbar machen, das ist halt mega interessant. Das wird halt mega spannend. Und das Zweite, das werden wir nächstes Jahr irgendwann sehen. Ich glaube tatsächlich, dass nicht, also das ist kein Hype. Das wird gegebenenfalls ein bisschen abflachen, weil ich glaube, dass der Markt gar nicht hinterherkommt. Also wir sehen es ja auch jetzt in unserem Alltag. Wir beide machen uns darüber Gedanken, wie man KI irgendwo einbringen kann. Wir sprechen auch mit verschiedensten Menschen in verschiedensten Positionen im Unternehmen dazu. Viele verstehen das noch gar nicht. Und ich bin der Meinung, dass wir ungefähr mit unserem Wissen aktuell 2,5 Jahre allen anderen im Markt voraus sind. Keine Ahnung, vielleicht bei manchen auch nur 1,5, aber das muss man jetzt halt erstmal irgendwie aufholen. Und ich glaube, der Markt wird das zum Teil nächstes Jahr auch irgendwie regulieren. Ne? Also ganz normale BWL-Sachen, weil wenn es nicht gekauft wird, nutzt es keiner, dann wird es auch nicht mehr so unbedingt weiterentwickelt. Ich glaube aber, das ist ein bisschen europäisches Problem, weil alle anderen um uns herum nutzen es und verstehen es auch. Das wird echt eine spannende Zeit. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Das wird eine coole Sache.
Absolut. Absolut. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das Thema Standort machen wir heute nicht auf.
Da haben wir, glaube ich, auch eine Meinung zu.
Aber nichtsdestotrotz, wir tun unseren Teil, wir leisten unseren Beitrag, du genauso wie ich, das Thema verständlich zu machen, das Thema, ich will nicht sagen, in den Mainstream zu tragen, aber so muss es am Ende sein, ja, dass es jeder, der ein Smartphone bedienen kann, auch versteht, was hinter KI steckt, hinter Agenten steckt, die Potenziale versteht. Und ich würde sagen, lass uns das Thema landen. Wie gehabt, gibt es 2 Fragen am Ende. Ich muss selber heute ziemlich spontan sein. Von daher lass dich überraschen. Ich habe die Fragen auch noch nicht gehört. Also von daher sind wir in derselben Position. Frage Nummer 1 an dich. Um Composable Enterprise oder auch Composable AI zu erreichen, benötige ich technisch die folgenden Komponenten.
Also du brauchst eine CI/CD-Toolchain, die dir irgendwie das Ganze automatisiert, weil das ist etwas, was definitiv automatisiert sein muss. Und du brauchst irgendein Marketplace, Integrationsportal, wo die Menschen, die es nutzen sollen und auch müssen, ziemlich einfach drauf zugreifen können. Also es muss sich irgendwie in ihren Alltag integrieren, wo auch immer der ist. Das kann vielfältig sein. Aber du brauchst irgendwas, irgendeine Zugriffsschicht, womit man die Klemmbausteine quasi stacken kann, um irgendwas Neues daraus zu bauen.
Sehr gut. KI-Agenten, die wir flexibel einsetzen können, werden uns 2025 wo begegnen?
Also ich glaube überall. Es wird nichts mehr geben, was nicht irgendwie KI-enabled ist. Ich glaube, jeder, der jetzt nicht auf diesen Zug aufspringt, egal ob es ein Hype ist oder nicht, wird irgendwelche Geschäftsanteile, Marktanteile, wie auch immer, verlieren, weil es gibt einfach, also wir werden immer weniger Fachkräfte, die irgendwie auf dem Markt sind. Es ist nicht immer sinnvoll, diese nachzubesetzen oder das zu kompensieren. Und das kann halt KI einfach wunderbar für dich lösen. Ne? Also das wird auch nie so einfach jemanden aktuell ersetzen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Aber du wirst halt einfach Leute 80% ihrer Zeit freiräumen, die sie mit anderen Dingen oder sich um andere Dinge kümmern können. Das wird schmerzhaft. Das wird auch bei jedem Einzelnen. Also ich merke es auch jeden Tag aufs Neue. Also auch ich muss mich da jeden Tag umstellen. Ich bin mittendrin schon nur dabei. Aber das wird kommen und du wirst einfach Menschen wieder anders nutzen können, dass sie halt Sachen machen können, kreativ sein können, Sachen bewerten können, weil das nun aktuell nur Menschen können und wirst sie dafür halt wieder freiräumen können und das in jeglicher Hinsicht.
Super Statement, gefällt mir sehr gut und ich würde sagen, damit landen wir das Thema und gehen noch auf ein ordentliches Bier, hätte ich gesagt. Das muss heute absolut nötig sein.
Ja.
Gut, vielen Dank Fabian für deine Einblicke, vielen Dank für das Gespräch. Hat echt Spaß gemacht, heute auch mal wieder im Büro zu sein und
mal wieder in Menschenpersonen voneinander zu stehen, das ist ganz cool und nicht immer nur virtuell.
Genau, und auch nicht sitzend. Das war auch mal eine neue Erfahrung an unsere Zuhörerschaft. Vielen Dank fürs Lauschen. Wenn ihr Fragen habt, vernetzt euch gerne mit Fabian, mit mir. Nutzt Social Media dazu, nutzt LinkedIn dazu, kommentiert die Posts. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Es wird ein nächstes Mal geben.
Wenn du diese Nachricht hörst, bedeutet das, du hast unsere neue Episode bis zum Ende gehört. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Wenn du Fragen zu den heute besprochenen Themen hast oder unseren Projekten folgen möchtest, findest du uns im Web unter futurebrains.io und natürlich auf LinkedIn. Ich hoffe, dir hat diese Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich freue mich natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify. Teile diese Episode auch gerne mit deinem Netzwerk. Außerdem, lass mich wissen, welche Themen ich zukünftig aufgreifen soll. Bis zur nächsten Episode des Business Bayern Podcasts, dein Nikolas.